Wunder gibt es immer wieder, aber leider nicht in Stuttgart. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lautere, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Mein Name ist Julian und mir gegenüber sitzt Michael, der gestern in Stuttgart beim Fastwunder dabei war. Hi Michael.
Grüß dich, Julian.
Bist du wieder gut heimgekommen? Offensichtlich, sonst wärst du nicht hier.
Genau, ich bin hier. Ich bin auch gut heimgekommen, wenngleich es natürlich sehr spät war. Im Gegensatz dazu bin ich sehr kompliziert hingekommen. Vielleicht kann ich das nur mal kurz sagen, weil das ja natürlich den Fans, die im Stadion waren, wahrscheinlich ganz ähnlich gegangen ist. Stuttgart ist keine Stadt, in die man gerne mit dem Auto reist. Hin nach Stuttgart habe ich 3,5 Stunden gebraucht, zurück 1,5. Das erzählt schon viel.
Ja, wenn ich an Stuttgart denke, denke ich tatsächlich immer an Maultaschen, den VfB und Stau. Knappe Zusammenfassung, aber scheinbar irgendwie auch nicht so ganz weit daneben.
Sehr treffend. Ich glaube, ich würde genau die gleichen Dinge aufzählen.
Linsensuppe soll es, glaube ich, noch dort geben, die ziemlich gut ist. Ich bin als Pfälzer nicht viel rumgekommen in Deutschland. Es tut mir sehr leid. So, warum sprechen wir denn so über das Ländle und vor allem eine Arena in Bad Cannstatt, wenn das doch hier ein Podcast über den FCK ist? Der FCK hat an dem Tag, an dem wir hier aufnehmen, am Vorabend mit 1:2 beim deutschen Vizemeister aus selbiger Stadt im Pokal verloren und damit spätestens seitdem ist klar, eine Wiederholung des Pokalwochenendes in Berlin vom Mai wird es dieses Jahr oder nächstes Jahr erstmal nicht geben.
Genau so sieht's aus und das ist natürlich schade für alle, die FCK-Fans sind, weil die Erinnerungen natürlich wunderbar noch sind an dieses Wochenende. Es war wirklich beeindruckend, was da war, aber man muss natürlich sagen, es ist nicht sehr realistisch für einen Verein wie den FCK, das jedes Jahr zu erleben. Das weiß ja auch jeder. Im vergangenen Jahr im Pokal ist dem FCK ein Gegner von einem Format, wie der VfB Stuttgart ist, bis zum Finale erspart geblieben. Und diesmal war es halt anders. Und deshalb ist der FCK ausgeschieden. Also es lag nicht daran, dass der FCK keine gute Leistung gebracht hätte, sondern dass einfach der Gegner besser war.
Ich würde sagen, wir fackeln jetzt nicht lange rum, sondern springen direkt in die Analyse rein. Letztes Jahr, das Pokalfinale war ja schon ein bisschen so, bei vielen hat man so einen Eindruck gehabt, die Erinnerung an bessere Zeiten, FCK war in Bundesliga, man hat mal wieder sogar um einen Titel mitgespielt, um einen großen nationalen Titel, der zweitwichtigste, den es gibt in diesem Land. Jetzt, gestern, wir haben ja ein bisschen geschrieben, wir haben ein Spiel mal so hin und her, wie sieht's aus und so. Und wir haben ja beide schon einen Eindruck gehabt, also das war gestern eine bessere Leistung des FCK. Und also wenn die jedes Wochenende so spielen würden, müsste man eigentlich auch mal die Frage stellen, ja, Bundesliga, wann eigentlich? Oder wie sieht's aus?
Genau. Ich muss schmunzeln, weil du jetzt eigentlich genau das tust, was auf dem Betze getan wird. Nach 1, 2, 3 guten Spielen wird sofort darüber spekuliert, wann der Aufstieg und wann dann möglicherweise auch eine Europapokalqualifikation möglich ist. Nach 2, 3 Spielen, wo die Ergebnisse nicht so gut sind, geht es dann genau in die andere Richtung und dann wird schon geguckt, um Gottes Willen, in der dritten Liga können wir uns da überhaupt finanziell halten.
Deswegen ist es ja gut, dass hier jemand dabei ist, dem nicht nur Laber draufsteht, sondern der auch wirklich Ahnung hat vom Thema. Deswegen, ja, bitte mach weiter. Entschuldigung, ich habe mich unterbrochen.
Genau, vielen Dank für das Kompliment. Ich bin ziemlich sicher, dass nicht jeder die Meinung hat, die du jetzt gerade vertreten hast, dass ich Ahnung von dem hätte, was ich da beschreibe.
Aber dann sind sie selber schuld, dann kann ich ihnen auch nicht mehr helfen.
Genau, wir tun jetzt einfach mal so, als sei das der Fall. Ja, und um jetzt mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, also ich fand, dass es gestern eine sehr, sehr gute Leistung vom FCK war. Also ich war überrascht. Nicht, dass das Spiel jetzt irgendwie eng war oder spannend war bis zum Ende, sondern ich war überrascht, mit welcher fußballerischen Qualität und mit welchem Mut und mit welcher Selbstverständlichkeit die Mannschaft da gespielt hat über weite Strecken gegen einen Gegner, der, und das muss man halt einfach anerkennen, deutlich besser ist und war. Und ich habe das auch in meinen aktuellen Text reingeschrieben. Es gab ja gestern Abend auch noch 2 andere Pokalspiele, wo ein Bundesligist zu Hause einen Zweitligist empfangen hat. Und da gab es jeweils klare Ergebnisse. Also Schalke hat klein Augsburg verloren und Elversberg hat klein Leverkusen verloren. Zugegeben auch ein guter Gegner. Und der FCK hat eben nicht sang- und klanglos verloren, sondern hat es geschafft, das Spiel offen zu gestalten. Und das kann man ihnen sehr hoch anrechnen.
VfB gegen FCK, das schreit ja gerade so nach Bundesliga-Tradition. Ich habe auch gestern Abend, glaube ich, irgendwann mal zu dir geschrieben, also wenn jetzt hier ein Zeitreisender ankäme aus dem Jahr, was weiß ich, 1996, oder, na ja, gut, schlechtes Beispiel, aber 1998, 99 oder auch 2011, als erstmal Bundesliga waren, dann sieht da VfB gegen FCK und die geben sich da schon gut. Dem wird jetzt erstmal nichts auffallen, solange er nicht anfängt, Namen zu lesen.
Absolut, ja, das war ein sehr gutes Spiel, auch ein richtig gutes Niveau. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass der VfB ein bisschen mehr durchrotiert hat, als es der FCK getan hat. Was daran liegt, dass die natürlich Champions League spielen, Bundesliga spielen und für die natürlich ein Pokalspiel gegen Zweitligisten dann eher die Möglichkeit ist, mal den totalen Vielspielern, den Nationalspielern ein bisschen Ruhe zu geben. Was ja aber nicht heißt, dass da keine gute VfB-Mannschaft auf dem Platz stand. Da standen immer noch tolle Spieler, da standen immer noch Nationalspieler auf dem Feld, auch zu Spielbeginn.
Namentlich Demirovic zum Beispiel, Königstransfer im Sommer.
Genau, nur als Beispiel, wenn man das immer so sieht und sich dann anschaut, dass da die FCK-Defensive sich mit Spielern rumärgern musste, die mal eben 20 Millionen Ablöse kosten, die Top 2-3 Spieler vom FCK, die Top 2-3 Spieler vom VfB verdienen im Jahr so viel, wie der gesamte FCK-Kader kostet. Also nur um die Relation mal darzustellen. Und das zeigt sich dann auch auf dem Fußballplatz, wenn man individuell diese Leute Fußball spielen sieht. Und dass der FCK da in der Lage war und einen Plan hatte, sich da so gut dagegen zu wehren, das spricht für die Lautra.
Man muss auch sagen, das Spiel kann man gestern ziemlich klar in zwei Teile unterteilen, nämlich einmal den Teil, wo noch kein Dennis Undav, kein Angelo Stiller auf dem Feld rummarschiert ist und als es dann soweit war, nämlich bis zu dem Punkt, zu der Einwechslung, finde ich, hatte der FCK nach einer kleinen Eingewöhnungsphase am Anfang, in die dann auch das 1-0 reinfällt für den VfB, hat er das schon ganz gut gemacht. Und dann der Elfmeter, das war natürlich glücklich. Da kann man Fan sein, da kann man kein Fan sein, aber jeder, der die TV-Bilder gesehen hat, weiß, das war kein Elfmeter. Der Foul war ganz klar außerhalb. Und da geht jetzt die Diskussion wieder los. Brauchen wir einen VAR, den Video Assistant Referee? Im Pokal hast du ihn erst ab dem Viertelfinale. Bist du ein Verfechter oder eher ein Gegner vom Video-Ref?
Also ich bin grundsätzlich ein Befürworter dieser Technologie und dass sie eingesetzt wird. Ich bin kein Befürworter von der Umsetzung in jeder Einzelheit, wie es aktuell ist. Aber grundsätzlich bin ich ein Freund davon, kann aber verstehen, also es gibt ja Argumente, warum man grundsätzlich sagt, im Pokal setzen wir das am Anfang nicht ein, weil einfach nicht alle Vereine, alle Clubs, alle Stadien, die da im Pokalwettbewerb vertreten sind, so ausgestattet sind, dass man wirklich sehr gutes Bildmaterial hat und genug Kameraperspektiven, Torlinientechnik etc. Aber vielleicht da nochmal kurz weg, weil wir können natürlich auch über den VAR reden, aber dann bräuchte man wahrscheinlich 3 oder 4 Podcast-Folgen, müssen wir das mal richtig ausdiskutieren.
Vor allem die Handregel wahrscheinlich, weil Abseits, ich meine, Abseits ist Abseits, wenn es ein Zentimeter ist, ist es ein Zentimeter und in dem Fall Foul außerhalb, innerhalb war ja auch relativ deutlich.
Ja, absolut, genau, aber genau. Aber das Handspiel ist natürlich ein großes Problem, des VAR insgesamt, weil die Diskussion über die Handspielregel oder die Auslegung des Handspiels ja eigentlich eine ganz eigene Diskussion ist, aber in den VAR mit reinspielt, weil sie über den VAR oft überprüft wird. Aber erstmal mit der Technik an sich oder mit der Anwendung erstmal nichts zu tun hat, sondern Handspiel ist ein ganz kompliziertes Thema. Deswegen nochmal, lass uns nicht jetzt darüber reden, dann machen wir vielleicht mal
eine extra Folge. Machen wir die Büchse der Pandora mal nicht auf, sondern erst dann, wenn irgendwann mal der FCK keinen Elfmeter bekommt, wenn er nämlich einen bekommen sollte, so nämlich.
Dann regen wir uns so richtig auf.
Ach, der Mannheimer wieder.
Ja, nee, wir machen die Büchse, ich verschließe sie sofort wieder und komme zurück zu dem, was du ursprünglich gesagt hast, dass nämlich dieses Spiel zwei Teile hatte. Man kann sogar nur sagen, dass es ein bisschen anders war. Am Anfang hatte ich den Eindruck, VfB ist da mit viel Tempo gestartet. FCK hatte da durchaus Probleme, wie er eigentlich immer Probleme hatte, wenn die Stuttgarter es geschafft haben, mit Tempo zu spielen, weil sie da einfach halt besser sind. Und deshalb sind es auch Bundesligaspieler und deshalb spielt der VfB dann Champions League. Also da hatte der FCK hier und da mal Probleme. Die Mannschaft hat es dann aber geschafft, so nach 15, 20 Minuten, auch nach dem 0-1, das Spiel so ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, also die Gefährlichkeit aus dem VfB-Spiel rauszunehmen. Hatte da natürlich Glück mit dem Elfmeter, weil in dieser Phase gab es zwar den Pfostenschuss von Jokota, aber trotzdem fand ich jetzt nicht, dass sich in dieser Phase irgendwie so ein Tor angedeutet hat für den FCK. Da kam dann irgendwie
so ein bisschen als
Geschenk vom Schiedsrichter. Das hat man dann angenommen, das darf man ja auch. Dann war es allerdings zu Beginn der zweiten Halbzeit so, Da war der FCK wirklich am Drücker. Da
waren ich würde gerade noch mal kurz auf den Elfmeter zurück, weil ich finde, der Elfmeter, wie der auch geschossen wurde von Tomjak, war auch ein bisschen sinnbildlich für den FCK in dieser Phase, nämlich, dass er nicht gesagt hat, oh Gott, wir liegen 0-1 hinten beim Vizemeister, wir igeln uns hinten ein, sondern wir gehen mit breiter Brust nach vorne. Und ja, das war ja eher so die Anfangsphase des Drucks, den der FCK dann irgendwann doch ein bisschen aufbauen konnte, ist ja dann das Tor gefallen. Tomjak schiebt ihn lässig ins Eck, verlädt Bredlow im Tor. Weiß nicht, du bist ja auch ein Kicker, bist du eher Team fest, hart, hilft viel, Panenka oder dann doch eher gefühlvoll ins Eck?
Nee, also ich bin auch ein viel Elfmeterschütze.
Oh!
Sogar früher, als ich noch aktiv gespielt habe,
habe ich regelmäßig
Elfmeter Tipps? Geschossen. Ich komme gleich dazu. Und jetzt auch in meiner Freizeitmannschaft. Und ich bin auch eher der Typ, ich gucke, was der Torwart macht und bin dann schlauer als er.
Worauf kommt es an?
Dass man Ruhe hat, ja, das ist ganz wichtig. Also, dass man guckt und einfach die Ruhe hat zu warten. Und das hat Boris Tomjak, um jetzt mal zu den wichtigen Leuten zu kommen, ich bin es ja nicht, hat er wirklich gut gemacht, also beeindruckend. Wie gesagt, in so einem Spiel, in so einer Situation, lässig den Torwart auszugucken und dann reinzuschieben, das war schon stark, muss man sagen. Und jetzt komme ich aber trotzdem nochmal zur zweiten Hälfte, zum Beginn der zweiten Hälfte, weil das war dann wirklich richtig gut und da hat der VfB mal ordentlich gewackelt. Ache hatte zwei richtig gute Chancen, die auch richtig gut rausgespielt waren. Also die erste Chance, die er hatte, das war also Traumfußball. Das kann man als Champions-League-Mannschaft gar nicht besser spielen. Und da hatte der FCK einfach ein bisschen Pech, kann da auch 2-1 machen. Und da muss man aber sagen, dann hat der VfB gewechselt und hat dann halt nochmal ein paar Nationalspieler reingebracht und dann war das von der ersten Sekunde an nochmal ein anderes Spiel. Also das hat man dann gesehen und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis der VfB ein Tor schießt. Und ich glaube auch, selbst wenn der FCK zu dem Zeitpunkt 2-1 geführt hätte, wäre es dann auch nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der VfB das komplett dreht. Jetzt ist Fußball immer Fußball, da kann immer irgendwie alles passieren. Aber so war das Gefühl so auf dem Platz. Und dann hat der VfB am Ende verdient gewonnen, weil er einfach auch besser war. Ohne aber, dass der FCK sich irgendwas vorwerfen kann.
Ja, genau, also das Gefühl war auch von der Klotze nicht anders. Selten hat sich ein Tor ähnlich deutlich weniger deutlich angekündigt als dieses 1-2 dann durch den VfB, durch Chris Führig, wunderbar ins Eck geschlänzt. Sean Zimmer steht in dem Moment ein bisschen zu weit weg. Ich will ihm da auch keinen Vorwurf machen, weil er war ja dann auch wieder relativ rasch draußen. Aber ein Spieler von Chris Führig Qualitäten, der zwirbelt das Ding halt einfach um einen Verteidiger außenrum und guckt sich den Torwart dann auch genau aus.
Ja, genau. Also wenn ich da kurz reingehen darf, man kann ja immer, man kritisiert ja oft die Verteidiger bei Gegentoren und guckt dann immer genau drauf, wer jetzt gerade beim Torschützen steht. Und in dieser Situation war es halt so, der Angriff kam über die rechte Seite und dann ist es eigentlich die Aufgabe von Jean Zimmer, mit einzurücken, weil es da ja auch ein Ungleichgewicht gab, weil über außen einer durchgebrochen ist. Dann muss er einrücken, dann rutscht der Ball halt durch, kommt zu Führig. Und dann sieht er in dem Moment einfach doof aus. Dann kann er, wenn er Glück hat, den Ball blocken oder irgendwie die Situation entschärfen. Aber er kann es nicht anders verteidigen oder nicht besser.
Zumal das Führig in der Situation auch clever macht und er sieht das und lässt sich ein bisschen fallen. Da war ja auch wirklich viel Platz da, als er den Abschluss gesucht hat. Aber ja, nochmal zurück. Du hast ja gesagt, habe ich ja vorhin auch angesprochen, als die Nationalspieler dann kamen, Undav, Stiller, wie sie nicht alle heißen, Leveling, da kam dann auch nochmal ein bisschen Zug rein, ein bisschen Druck rein. Ich weiß nicht, man hat in der Halbzeit, hat Sky mal kurz die Bank gezeigt vom VfB, wo dann besagtes Personal saß. Und man hatte schon den Eindruck, dass die da so ein bisschen mit einem gewissen Selbstverständnis rangehen, nach dem Motto, so, ja, wartet mal ab, bis wir hier ernst machen. Dann läuft das schon irgendwie, weil man auch sagen muss, der FCK hatte ja dann auch danach, gegen Ende vor allem nochmal zwei, drei Gelegenheiten, wo es zum 2-2 hätte reichen können. Muss man am Ende resümieren, gegen ein Team wie den VfB, muss man seine Chancen nutzen, wenn man sie hat?
Ja, logisch. Das gilt ja 3 Euro ins Phasenschwein oder 2 oder 5. Immer, dass du deine Chancen nutzen musst, aber Fakt ist halt in der Regel so, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, dann bekommst du weniger Optionen, Tore zu schießen und dann musst du natürlich effektiver sein, wenn du gewinnen willst. Aber ich würde es jetzt gar nicht so runterbrechen, weil ich finde, dass der FCK das einfach gut gemacht hat. Er hat ja auch ein Tor geschossen, er hat ein paar Chancen rausgespielt und dass nicht jeder Schuss reingeht, ist auch klar. Der FCK hat es einfach gut gemacht, finde ich, und ist halt einfach an einem Gegner gescheitert, der deutlich besser ist und das ja auch nicht überraschend kommt.
Überhaupt nicht, nee. Nee, auf jeden Fall. man muss vielleicht auch eher sagen, ich glaube, die Chancen, die der FCK hat in dem Spiel, ich meine, man kann den Spielern dann im Endeffekt einen Vorwurf machen, wenn man das dann möchte, wenn die Chancen nicht zustande kommen, wenn der Ball irgendwie in der gegnerischen Hälfte verspielt wird oder dann kommt Pässe nicht an, keine Ahnung was, es sind Räume da und dann wird nicht eingelaufen oder man bleibt hängen oder keine Ahnung was. Aber ich meine, Ache bringt den Ball ja auch ein paar Mal gefährlich aufs Tor. Und dann ist es halt einfach so, ich meine, auch ein Erling Haaland trifft nicht jeden Schuss, den er aufs Tor setzt.
Genau so sieht's aus. Ich kann mich da nur wiederholen, es war einfach gut. Die Art und Weise, wie der FCK versucht hat, gegen eine Mannschaft wie den VfB dagegen zu halten, Fußball zu spielen, mutig zu sein, also wie da mit Ruhe, mit, wie gesagt, ich wiederhole mich, mit Mut im Ballbesitz gespielt worden ist. Also das hat mich schon wirklich beeindruckt, das fand ich wirklich, wirklich stark. Im Zentrum Boris Tomjak und Luka Ziyech, also Mittelfeldzentrum meine ich jetzt. Also mit welcher Selbstverständlichkeit die da versucht haben, Fußball zu spielen, auch unter großem Gegnerdruck. Und da kommen ja dann wirklich gute Leute auf einen zugerannt. Das war stark. Die vordere Reihe, inklusive Marlon Ritter, die haben das auch gut gemacht. Also wirklich Kompliment.
Und das klang ja auch am Ende bei den Stimmen der Spieler und der Trainer durch, dass der FCK das dann doch, dass man zufrieden sein kann mit der Leistung. Klar ist es natürlich immer irgendwie ein bisschen ärgerlich, wenn man dann nur 1-2 verliert und nicht 4-0, wie es dann auch Julian Kral zum Beispiel gesagt hat.
Er hat nicht gesagt, dass es blöd ist. Er hat gesagt, Jan Elvedi hat das übrigens auch gesagt, es ist einfacher im Umgang mit einer 0-4-Niederlage, wenn du einfach sagst, okay, sind halt über den Acker gekickt worden, wie man Monem sagt.
Jetzt hört doch mal auf mit Mannheim hier die ganze Zeit. Wir sind in Ludwigshafen, falls
so. Ich weiß, aber ich sage das ja nur, weil du mich die ganze Zeit damit aufziehst, dass ich aus Mannheim bin. Aus Monnem.
Zu Recht.
Vielleicht auch zu Recht, wenn man für die Rheinpfalz arbeitet. Ja, aber zurück zur Ernsthaftigkeit. Ja, also es ist einfach einfacher, 0-4 irgendwie dann zu akzeptieren, als wenn du ein gutes Spiel machst und knapp verlierst und das Gefühl hast, nah dran zu sein, irgendwie was Tolles zu schaffen, dann nagt es halt einfach mehr an dir.
Um es mal wörtlich zu zitieren, Julian Kral, wenn du 4-0 verlierst, dann sagst du dir, ja, drauf geschissen. Und so denkst du dir, ah ja, Mensch, hätten wir hier, hätten wir da, hier, hätte, hätte.
Das sagt man übrigens in Monnem auch.
Hätte, hätte, Fahrradkette?
Nee, drauf geschissen.
Ah,
ja, guck mal. Druf geschieße.
Der Julian Kral kommt doch irgendwie, kommt aus Berlin oder so.
Ja, der kommt aus der Lausitz, glaube ich.
Ah, Lausitz. Ja, stimmt, die Energie Cottbus, Jugendmannschaft. Gut. Du hast jetzt eben auch schon jemanden angesprochen, über den ich gleich noch ein bisschen mehr, beziehungsweise für das, für was er steht, sprechen möchte, nämlich Luka Ziyech. Luka Ziyech hat jetzt sein viertes Profispiel gemacht im FCK. Und man muss wirklich sagen, der junge Mann, oder ist er so alt wie ich ungefähr, der sieht sehr stabil aus. Für das, dass er, also der kam ja aus der Regionalliga von Lok Leipzig, das war bislang das Höchste, was er gespielt hat. Und also ganz im Ernst, so wird er gestern da 2-3 Mal, war er mal groß im Fernsehen, wie er einen abgrätscht. Also der geht da wirklich ohne Angst rein.
Ja, geht ohne Angst rein. Und das ist wirklich beeindruckend, was er spielt, wie er spielt vor allen Dingen. Markus Anfang ist ja so ein Typ, der bei solchen Themen gerne so ein bisschen den Ball versucht flach zu halten, also immer ein bisschen ja langsam. Und sein Lieblingswort ist ja auch, dass es ordentlich war. Also gut ist selten was, es ist immer nur ordentlich. Ich weiß nicht, warum er das so formuliert. Aber das macht er bei Luka Ziyech auch. Da sagt er auch, ja, mal langsam an. Ja, er hat jetzt mal 2, 3 Spiele gemacht, nicht gleich in den Himmel heben und so.
Grüße gehen raus an Uli Hoeneß an dieser Stelle.
Genau, und natürlich an Markus Anfang, wenn er uns dann zuhört. Aber, also zurück zu Luka Ziyech. Also ich finde das durchaus bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit der jetzt schon nach, du hast gesagt, das vierte Spiel macht und da auf dem Platz steht und wie der spielt und in welcher Geschwindigkeit er das jetzt im Ligabetrieb adaptiert hat oder jetzt auch im Pokalspiel adaptiert hat, dieses Niveau in der zweiten Liga. Wenn du aus der vierten Liga kommst, dann ist ja alles erstmal viel schneller, die Gegner sind besser und so und das dann in so kurzer Zeit zu schaffen, finde ich absolut erstaunlich und denke deshalb, den Typ zu verpflichten, der ist im Juni 25 geworden, also ist jetzt auch kein reiner Talenttransfer, wo ich mal gucke, ich nehme mal einen aus der Regionalliga, der da mit 20 rumturnt, klatsche mal hier an die Wand und gucke mal, ob er kleben bleibt oder nicht. Das ist ja oft so, macht man ja oft so mit so Spielern, sondern wenn man einen holt, der 25 ist, muss man schon überzeugter sein und dass der FCK den geholt hat. Und der jetzt so Leistung abruft, das ist gut.
Zumal er, wie gesagt, habe ich ja eben schon mal gesagt, ich betone es aber nochmal, er war nie bei einem NLZ, das heißt, er wurde nicht bei einem großen Verein ausgebildet, sondern im beschaulichen Memmingen. Ich möchte jetzt in Memmingen niemanden unterstellen, dass sie keine Jugendarbeit machen können, dass Lukas hier Glück hatte, aber also das ist doch schon bemerkenswert, vor allem in dieser heutigen Zeit, wo jeder irgendwann mal irgendwie mal zumindest einen Fuß im NLZ irgendwo drin hatte.
Ist aber, also Lukas Sich ist da ein ganz gutes Beispiel, finde ich. Weil wenn es Fußballern gelingt, ohne diese klassische Ausbildung im Jugendbereich zu den Profis zu kommen, dann liegt es meistens daran, dass es einfach außergewöhnlich gute Kicker sind. Also mit einem außergewöhnlich guten Gespür für Situationen, für Räume, die besonderen irgendwie Mut haben in dem, was sie tun. Und ich finde, das sind so Eigenschaften, die sich immer erst entwickeln im Laufe von Jahren als Fußballer und die vielleicht mit 14, 15, 16 noch nicht so ausgeprägt sind. Und dann gehen die vielleicht da durchs Raster, weil sie halt nicht die Schnellsten sind, nicht die Torgefährlichsten, nicht die Athletischsten sind, sondern halt Fähigkeiten haben, die sich erst entwickeln und die dann erst mit den Jahren so zum Tragen kommen. Beispiel nochmal, Monnem, ne? Weil nämlich auf anderem Niveau und mit einem anderen Werdegang, finde ich, ist Pascal Groß, Nationalspieler von Borussia Dortmund inzwischen, auch so ein Beispiel. Der war zwar im NLZ, hat aber diesen Sprung zum Profi erstmal nicht so direkt geschafft, sondern musste so ein paar Umwege gehen, bei dem hat es länger gedauert. Und der ist jetzt auch erst mit 30 und darüber hinaus zu einem Topspieler in der Premier League geworden, dann zum Nationalspieler, jetzt spielt er bei einer Spitzenmannschaft in Deutschland. Das ist auch so ein ganz ähnliches Beispiel, der hat nämlich auch, der ist nicht der Athletischste, der ist nicht der Schnellste, aber es ist ein außergewöhnlich guter Fußballspieler. Und Lukas Sich ist auf anderem Niveau, finde ich da vergleichbar.
Ist er noch früher in seiner Entwicklung, wenn man das jetzt den Faden aufheben möchte.
Genau, ich vermute, dass er nicht in der Nationalmannschaft und bei Borussia Dortmund endet. Nicht so wie Pascal Groß. Aber was ich damit sagen will, ist ja einfach nur, dass es Spieler gibt, die sich anders entwickeln als andere, die so ein bisschen später ihre Qualitäten voll ausspielen können. Und da ist Lukas Sich so einer. Und deswegen glaube ich, dass es ein sehr guter Transfer war und dass das, was er jetzt die ersten paar Spiele gespielt hat, eine sehr gute Basis sein kann, weil ich glaube, dass er noch viel stabiler und stärker in dem wird, was er tut.
Eigentlich wollte ich auch eher auf die Transfers hinaus im FCK, weil Lukas Sich, ich finde, steht dieses Jahr ziemlich gut dafür, für einen, den man für, was man so hört, nichts geholt hat und jetzt auf einmal aus der Regionalliga und jetzt auf einmal entwickelt er sich in den letzten paar Partien gegen Düsseldorf auch schon, gegen Paderborn, wo er auch sogar einer der Besten auf dem Platz war, wenn nicht sogar der Beste, entwickelt er sich zu einem echten starken Transfer. Du hast einen Kommentar geschrieben diese Woche, der für viel Aufsehen gesorgt hat im Internet. Nämlich hast du gesagt, Thomas Heng, Enis Hairi, der ja so ein bisschen das rote Tuch war bei den Fans letzte Saison, machen gute Transfers. Wie meinst du das?
Ja, also ich finde das erstmal so. Wenn man sich die Transfers dieses Sommers anguckt, dann war das, um es mit Markus Anfang zu sagen, mindestens mal ordentlich. Den Kommentar habe ich auch deshalb geschrieben, weil es ja zu unserem Job gehört, Dinge zu hinterfragen und kritisch zu sehen und auch zu sagen, wenn man zu schreiben oder in unserem Fall jetzt hier im Podcast zu sagen, wenn wir der Meinung sind, dass irgendwie Dinge nicht so ideal laufen. Und da muss man aber umgekehrt dann auch in der Lage sein zu sagen, das war jetzt aber gut. Ne? Also Thomas Heng und speziell Enis Hairi haben letzte Saison sehr viel abbekommen von uns oder auch von der Öffentlichkeit, auch von Fans. Und zu großen Teilen auch zu Recht, weil da viele Transfers getätigt worden sind, die einfach nicht funktioniert haben. Was nicht bedeutet, dass die Spieler schlecht sind oder dass das alles total fehlerhaft war, sondern manchmal funktionieren Dinge einfach nicht wie geplant. Und das war letzte Saison der Fall. Und ich finde, das ist diese Saison halt einfach anders. Lukas Sich ist ein super Beispiel. Ich habe dann noch Daisuke Yokota dazu genommen, der ja anders zu bewerten ist, weil der kommt von der belgischen Erstligamannschaft. Aber das ist halt auch ein super Transfer, weil der diese Mannschaft jetzt in den letzten Wochen enorm verstärkt hat.
Also, der hat auch gestern wieder in Stuttgart ein paar lang gemacht, wo man gesagt hat, also solche Dribblings musst du auch erstmal setzen können.
Genau, und ich finde, du siehst dann in solchen Spielen gegen so eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga in dem Fall sehr gut, welche Fähigkeiten und Potenziale einzelne Spieler haben. Also wer ist in der Lage, sich da durchzusetzen, wer ist in der Lage, da mitzuhalten, da mitzuspielen. Ne? Und bei Daisuke Yokota ist es zweifellos so. Ich habe schon nach dem Düsseldorf-Spiel für mich gedacht und es auch irgendwo aufgeschrieben, dass wenn der in dieser Form annähernd weiterspielt, dann ist er ja eigentlich viel zu gut für die zweite Liga. Also Wenn er so spielt wie die letzten zwei Spiele, also in Stuttgart und in Düsseldorf, dann ist es ja gar kein Zweitligaspieler. Umso besser, umso erstaunlicher und lobenswerter, dass der FCK in der Lage war, so einen Spieler zu sehen, so einen Spieler so einzuschätzen und ihn natürlich dann auch am Ende zu transferieren, wenn auch nur auf Leihbasis in dem Fall.
Du hast ja noch ein paar andere Spieler genannt, nämlich auch Florian Kleinhansel, der ja jetzt auch erst so ein bisschen seine Spielzeit bekommt. Was hast du da gesagt?
Ja, ich habe einfach ein paar andere Spieler genannt, wie Florian Kleinhansel zum Beispiel, Erik Wegesser, Janis Heuer, auch Yannick Mause. Ich habe jetzt nicht alle genannt, aber nur beispielhaft. Ich finde, das sind mehrheitlich alles Spieler, die aus meiner Sicht Rollen ausfüllen, die ihnen zugedacht sind. Ja, also Florian Kleinhansel oder Erik Wegesser sind wahrscheinlich nicht geholt worden, nicht transferiert worden, mit der Erwartungshaltung, dass die jetzt in der zweiten Liga alles kurz und klein schießen, weil die überragend sind und nur eine Durchgangsstation haben, um Bundesligaspieler zu werden, sondern die sind halt geholt worden, auch angesichts der finanziellen Möglichkeiten, um Rollen auszufüllen, um der Mannschaft Stabilität zu geben, um den Kader stärker zu machen, in der Breite vielleicht. Janis Heuer beispielsweise ist unumstrittener Stammspieler. Ich weiß gar nicht, ob er alle Minuten gespielt hat, aber alle Spiele hat er auf jeden Fall gemacht. Und erfüllt er seine Rolle ordentlich, wie es Markus Anfang sagen würde. Und ich muss ja nicht von jedem Spieler, der neu zum FCK kommt, erwarten, dass er der Beste ist. Weil können ja nicht 11 immer die Besten sein. Oder 20 Spieler im Kader können ja nicht alle herausragend sein und die wichtigsten Spieler des Kaders werden. Jeder muss so seine Rolle ausfüllen. Und die Transfers dieses Sommers, finde ich, füllen so mehrheitlich die Rolle aus.
Ist soweit alles gesagt? Nein, es ist noch nicht alles gesagt, denn wir haben ja noch den Teufel der Woche.
Wir machen gleich den Teufel der Woche, aber wir haben ja am Sonntag schon wieder ein Spiel.
Ach.
Wir sind ja in der englischen Woche, um das auch mal kurz zu sagen, die ist ja nicht nur für Spieler anstrengend, sondern auch für Reporter. Man kann vielleicht an der Stelle auch sagen, mein Kollege Marek Nepomucki befindet sich gerade im wohlverdienten Urlaub, was aber bedeutet, dass ich die Woche jetzt ein bisschen mehr gefordert bin und ich mir das nicht so aufteilen kann. Und auch ich spüre schon die Belastung der englischen Woche. Ich war nämlich in Düsseldorf mit Reise, ich war in Stuttgart gestern mit später Heimkehr etc. Stehe jetzt noch vor dem Magdeburg-Spiel mit allem, was da journalistisch noch dazu gehört. Wir haben noch Magdeburg, ziehen wir das kurz vor, weil ich es nämlich total spannend finde. Wir haben ja die zwei Siege in der Liga gehabt, gegen Paderborn und in Düsseldorf, gegen zwei Spitzenmannschaften. Jetzt, wie ich finde, eine sehr gute Leistung gegen Stuttgart. Ich bin sehr gespannt, ob die Mannschaft in der Lage ist, diese Entwicklung jetzt fortzusetzen. Magdeburg, wie ich finde, auch eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga, fußballerisch sehr stark. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel am Sonntag ist und ob dieser Trend sich verfestigen kann.
Bei Magdeburg muss man ja sagen, läuft es gerade ein bisschen konträr, denn die sind sehr gut reingekommen in die Saison, sind jetzt, glaube ich, ein bisschen wieder ins Mittelfeld abgerutscht, ist ein bisschen so, kann man sagen, auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen.
Insgesamt ist es eine Mannschaft, die eher Ambitionen haben kann, oben mitzuspielen, was auch daran liegt, dass sie einfach gute Arbeit machen. Darf ich es nochmal sagen,
gerne,
dass da ein Monomer,
ach,
Christian Tietz, nämlich der Trainer ist. Das hat jetzt nicht allein damit was zu tun, ist aber zufällig tatsächlich so. Nee, das ist einfach eine richtig gute Mannschaft. Also die spielen richtig gut Fußball. Die wurde in den letzten Jahren, finde ich, ganz gut entwickelt. Ich glaube auch, dass es ein hochspannendes, interessantes und attraktives Fußballspiel wieder geben wird. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was da am Sonntag passieren wird auf dem Betze.
So, jetzt aber Teufel der Woche.
Jetzt machen wir den Teufel der Woche und ich habe ihn schon genannt. Für mich ist es Daisuke Yokota, weil er so stark einfach jetzt gespielt hat die letzten zwei Spiele, dass er da das Spiel bereichert und mir als Freund des Fußballs viel Freude macht, wenn ich ihm zugucken kann. Und er darüber hinaus auch noch unglaublich effektiv jetzt war. Also in Düsseldorf hat er ein Tor und eine Vorlage beigesteuert. Jetzt gestern hat er keinen Scorer gesammelt, wie das so schön heißt, aber ich fand, speziell in der ersten Halbzeit war er an allen gefährlichen Situationen, die der FCK kreiert hat, beteiligt, hat die Großchance rausgespielt, die Ragnar Ache dann in 8 oder 59. Minute hatte. Also einfach ein Topspieler, wenn der weiterhin so spielt, kann man viel Freude daran haben, wenn man FCK-Spiele anschaut. Deshalb ist er für mich der Teufel der Woche. Und jetzt kommt deiner?
Meiner, glaube ich, der macht auch vielen Spaß. Ich habe ihn auch schon genannt, nämlich Luka Ziyech. Weil also, ich hatte eigentlich, ich hatte schon gestern damit gespielt, ihn zu nehmen. Aber dann gestern, wie gesagt, also ich bin echt beeindruckt, wie der da hingeht und sagt, ja, dieser Ball gehört jetzt mir und grätscht dann einfach mal, ja, sauber Bälle ab, auch wenn da mal das eine Mal den armen Jan Alvedi mitnimmt, der dann auch mal kurz liegen bleibt. Aber ich finde, der macht echt, der hat echt einen richtig guten Lauf zurzeit und das wäre wirklich wünschenswert für FCK-Fans, wenn das doch so weitergeht in der Saison.
Da gibt es keinen Widerspruch von mir. Hätte ich genauso auswählen können, haben wir ja schon über beide Spieler jetzt ausführlich auch gesprochen. Da hat es jeder von ihnen verdient, von uns zum Teufel der Woche gekürt zu werden.
Ist das der erste Co-Teufel der Woche?
Der Co-Teufel?
Ja, zwei Teufel der Woche. Ja, meistens lenke ich ein und sage, ah ja, schließe mich an.
Okay. Meistens, genau, gibst du dich meiner Expertise hin.
Genau, nämlich du heute, bist ja mit der Ahnung, ich bin der labert, so.
Genau. Und heute hältst du mal gegen und sagst, nee, ich finde die Luka Ziyech irgendwie passender. Und dann machen wir doch einfach, weil wir es können, nehmen wir einfach zwei Teufel der Woche.
Ach. Friede, Freude, Eierkuchen. So muss es auch mal sein.
In der Rheinpfalz-Redaktion.
Das war's für diese Woche. Wenn euch das hier gefällt, was wir hier machen, bewertet uns doch gerne auf Spotify oder Apple Music. Abonniert uns und wenn ihr noch mehr FCK wollt, schaut mal auf rheinpfalz.de vorbei. Da schreibt unter anderem Michael jede Woche aufs Neue über den beliebtesten Club der Pfalz. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt und euch sagt, der Podcast reicht nicht, die Artikel reichen uns nicht, ich will die Artikel lieber sogar noch bei mir nach Hause bekommen, könnt ihr natürlich die Zeitung abonnieren. Wenn ihr das wollt. Ihr könnt aber auch den FCK-Newsletter abonnieren. Dieses Abo ist kostenlos. Macht das, lest euch durch. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.